das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Konstantin Schreiber.
Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen am Freitagabend. Schön, dass Sie dabei sind.
Und auch von mir einen schönen guten Abend.
Trotz der großen Gefahr, festgenommen zu werden, tausende Menschen haben es heute gewagt, öffentlich zu trauern. Und zwar um Wladimir Putins schärfsten Kritiker, um Alexei Nawalny, der ja vor genau 2 Wochen in einem sibirischen Straflager gestorben war. Aus Sicht seiner Unterstützer ermordet. Das russische Regime wollte solche Bilder offenbar mit aller Macht verhindern und hatte der Familie viele Steine in den Weg gelegt. Bis zuletzt hatten sie Probleme, einen Leichenwagen zu finden, samt Fahrer. Und viele hatten wohl nicht damit gerechnet, dass dieser Abschied zu einem so mutigen Protestzug werden würde. Aus Moskau berichtet Ina Ruck.
Blumen für Alexei Nawalny. Der Friedhof schließt eigentlich um 17 Uhr, doch so viele Menschen wollen Abschied nehmen, dass er bis spät in den Abend geöffnet bleibt. Sie warten geduldig. Einige seit dem Morgen, andere kommen gleich nach der Arbeit. Wer es nicht zum Friedhof schafft, baut improvisierte Mahnmale am Straßenrand. Alexei Nawalny hat uns Hoffnung gegeben. Hoffnung, dass Russland ein ganz anderes Land sein könnte, dass es ein besseres Land sein könnte. Sein Glaube an uns, sein Optimismus haben uns gehalten. Wir werden es nicht vergeben, rufen sie. Trotz des massiven Polizeiaufgebots sind viele gekommen. Nawalny war vor 2 Wochen im Straflager ums Leben gekommen. Seine Familie hatte sich eine öffentliche Verabschiedung für alle gewünscht. Doch nur die Kirche in Nawalnys Stadtteil hatte sich bereit erklärt, eine Trauerfeier abzuhalten. Kaum jemand durfte teilnehmen. Am offenen Sarg die Eltern. Nawalnys Ehefrau Julia und seine beiden Kinder sind aus Sicherheitsgründen im Ausland. Julia Nawalnaja postet heute ein Video mit Szenen ihres gemeinsamen Lebens. Danke dir, schreibt sie, für 26 Jahre des absoluten Glücks. Russland wird frei sein, rufen sie, der Slogan Nawalnys. Die Reihe der Wartenden wird immer länger, fast 2 Kilometer ist sie am frühen Nachmittag lang. Ich sehe es als Bürgerpflicht, hier zu sein. Es ist ein historisches Ereignis. Angst habe ich dennoch. Er war einer der besten Freunde meines Sohnes. Der kann ja nicht kommen, er ist selbst im Lager, sagt die Mutter des Oppositionspolitikers Ilja Jaschin. Deswegen komme ich. Ich bin es leid, in Angst zu leben, deshalb stehe ich hier. Wenn du eine andere Schulter neben dir hast, dann verstehst du, dass du nicht allein bist. Hier sind so viele Gleichgesinnte und wir werden mehr. Sie bleiben weitgehend unbehelligt von der Polizei. Offenbar hat niemand im Kreml mit so vielen Menschen gerechnet. Der Kreml-Sprecher bezeichnete die Trauerkundgebung heute als so wörtlich Menschenauflauf und warnte vor Teilnahme. Aber sie sind da. Lange sitzen auch Nawalnys Mutter und Schwiegermutter am Grab. In 2 Wochen wählt Russland. Der neue Präsident wird der alte sein. Doch der heutige Tag hat deutlicher denn je gezeigt, dass ein Nawalny in Freiheit für nicht wenige eine Alternative gewesen wäre.
Und damit direkt nach Moskau zu unserer Russland-Korrespondentin Ina Ruck. Ina, wie hast du das heute erlebt? Was hat die Menschen so mutig gemacht?
Naja, zum einen haben uns Menschen gesagt, Nawalny war mutig, also sind wir ihm das schuldig, dass wir heute hier auch kommen. Und viele haben gesagt, das ist eine Trauerfeier, trauern wird man ja wohl noch dürfen. Und es hat sich sicher auch rumgesprochen, dass die Polizei dann doch relativ, also unerwartet, zurückhaltend war. Ja, es gab 131 Festnahmen, aber die gab es im ganzen Land, verteilt auf 19 Städte. Es gab ja heute mehrere Städte, in denen es oft spontane Trauerkundgebungen für Nawalny gab. Das wird sich möglicherweise noch ändern. Menschenrechtler haben hier Sorge, dass in den kommenden Wochen vielleicht weitere Festnahmen dazukommen. Denn da haben natürlich überall Überwachungskameras gearbeitet. Mit der Gesichtserkennung sind sie hier sehr weit. Es kann also gut sein, dass da noch einige Leute Besuch bekommen von der Polizei und auch Festnahmen bekommen.
Was bedeutet das eigentlich, dass trotz angedrohter Konsequenzen so viele Menschen heute gekommen sind?
Ich glaube, zwei Dinge. Zum einen bedeutet es ganz klar, dass Alexei Nawalny bedeutender war, als man das hier immer glauben machen will. Putin erwähnt ja seinen Namen nie, weder vor noch nach dem Tod, auch gestern nicht in der Rede zur Lage der Nation. Er versucht, ihn quasi totzuschweigen. Und heute haben wir gesehen, dass es eben doch eine ganze Menge Leute gibt, denen Nawalny wichtig ist. Und wir haben auch gesehen, das ist der zweite Punkt, dass es dieses andere Russland tatsächlich gibt. Das ist sicher keine Mehrheit. Sicher hätte Putin jetzt nicht zu fürchten, dass Nawalny ihn schlägt in Präsidentschaftswahlen, wenn er noch leben würde und frei wäre. Aber es zeigt, dass es doch eine relativ große Gruppe von Leuten gibt, die ein anderes Land sich wünschen und die auch jetzt immer mutiger werden.
Vielen Dank für diese Schilderung live aus Moskau. Dankeschön, Ina Ruck. Kilometerlange Staus in vielen deutschen Städten heute, weil viele Busse und Bahnen einfach nicht fuhren. Vielleicht standen Sie ja heute auch irgendwo mittendrin. Solche Abgaswolken sorgen bei Klimaschützern normalerweise ja für dicke Luft. Aber ausgerechnet Fridays for Future haben den heutigen Höhepunkt der Streikwoche im öffentlichen Nahverkehr, ausgerufen von der Gewerkschaft Verdi, unterstützt. Eine ungewöhnliche Partnerschaft. Und da fragt man sich schon, ist das jetzt nur ein kurzer Flirt, der beiden Seiten ordentlich Aufmerksamkeit beschert oder am Ende doch mehr? Jenny Rieger hat sich für uns in Stuttgart umgehört.
Die Fahnen liegen bereit, die Streikhelfer sind am Platz, morgens um 8 am Stuttgarter Gewerkschaftshaus. Die ersten Busse bringen die Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs zum Warnstreik oder doch zum Klimastreik.
Ich bin kein Klimastreiker, ich bin Gewerkschafter, ich bin Straßenbahner. Und von dem her, ich bin heute kein Klimaaktivist, sondern ich bin Straßenbahner und ich kämpfe heute dann halt für bessere Arbeitsbedingungen.
Seit 34 Jahren ist Isa Klinger bei den Stuttgarter Straßenbahnen, hat schon viele Arbeitskämpfe erlebt. In diesem nun soll eine besondere Allianz den Forderungen der Bus- und Bahnfahrer mehr Nachdruck verleihen. Eine Allianz mit Fridays for Future. Die Straßenbahner und die Klimaaktivisten. Liebesheirat oder Zweckehe?
Es ist meiner Ansicht nach eine Zweckehe. Ich kämpfe hier für meine Arbeitsrechte, nicht für den Klimaschutz. Ich sehe es aber auf der anderen Seite auch so, über die Klimabewegung erreichen wir dann halt auch eine Bevölkerungsschicht, auch viele junge Leute.
Die jungen Leute, sie versammeln sich zeitgleich wenige hundert Meter entfernt auf dem Stuttgarter Marktplatz. Studenten hauptsächlich, ein paar Schüler. Viele sind sie nicht, aber sie setzen auf die Unterstützung der Bus- und Bahnfahrer. Denn schließlich, davon ist man hier überzeugt, habe man zumindest ein gemeinsames Ziel.
Wir haben ein riesiges gemeinsames Interesse und das ist ein starker Nahverkehr und dafür kämpfen wir gemeinsam. Natürlich gibt es auch Fragen, in denen wir uns unterscheiden.
Und tatsächlich ist es ein wenig, als treffen zwei Welten aufeinander, als der Demonstrationszug der Klimastreikenden und der Warnstreikenden schließlich aufeinandertreffen, um gemeinsam weiterzulaufen. Arbeitnehmer Seite an Seite mit Klimaaktivisten, für manche hier gewöhnungsbedürftig.
Ob es diese Gruppierung von Fridays for Future uns weiterbringt in unserem Streik, in unserem Arbeitskampf, ist fraglich.
Es gibt welche, die sagen, das ist ganz in Ordnung, welche sagen, wir machen lieber unser Ding, weil wir streiken für unsere Anliegen und die für ihre. Und deswegen, ja, kann man kritisch sehen, das Ganze.
Je mehr wir sind, desto besser, sage ich halt immer, ja. So werden wir halt eher gehört.
Am Ende sind es dennoch nur ein paar hundert geworden, trotz der Zusammenarbeit. Aber die Organisatoren sind zufrieden. Der gemeinsame Streik für sie eine Win-Win-Situation. Fridays for Future macht seine ersten Schritte in einem neuen Milieu. Und die Beschäftigten im Tarifstreit nähern sich der jungen, klimabewegten Generation an. Auch wenn jetzt vielleicht nicht jeder Busfahrer gleich Klimaaktivist wird.
Es wird auch nicht jeder Fridays for Future-Aktivist bei uns einen Arbeitsvertrag unterschreiben.
In der kommenden Woche beginnt die dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit des öffentlichen Nahverkehrs. Dann wird sich zeigen, ob der Klimaschulterschluss etwas gebracht hat.
Im Handwerk arbeiten in Deutschland fast 6 Millionen Menschen. Ihr Alltag normalerweise tatkräftiges Anpacken. Und lange konnten sich Dachdecker, Klempner oder Maurer kaum retten vor Arbeit. Weil aber gerade in der Baubranche wichtige Aufträge wegbrechen, stehen viele Betriebe nun vor großen Herausforderungen. Sie fordern, dass nun die Politik mit anpackt. Welche Werkzeuge sie dafür in die Hand nehmen soll, ja, darüber wurde diese Woche ausführlich auf der Handwerksmesse in München diskutiert. Über den Besuch des Kanzlers heute und die Probleme in den Betrieben. Antonia Böhm und Tobias Brunner.
Malermeister Andreas Romanow besucht eine seiner Baustellen in Gräfelfing bei München. 13 Mitarbeiter hat er. Zu tun gibt es genug, zumindest im Moment noch. Doch für das nächste Jahr sieht es nicht mehr so rosig aus.
Wir haben jetzt in München an die 50% weniger Baugenehmigungen. Was letztes Jahr nicht genehmigt wurde, wird dieses Jahr nicht gebaut, können wir nächstes Jahr nicht streichen. Die Aufträge werden weniger werden.
Doch nicht nur die Aufträge werden fehlen, sondern auch Fachkräfte.
Wir haben jetzt hier der Jirko, 64, der wird nicht mehr allzu lange bei uns sein, da bräuchte man Ersatz dafür, aber es findet sich niemand. Und auch mit Nachwuchs ist es schwierig.
Zwei von vielen Sorgen, nicht nur im Handwerk, sondern in fast allen Branchen. Und so erwarten die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft heute Antworten vom Bundeskanzler auf ihren Forderungskatalog, den sie vor einem Monat an ihn geschickt hatten.
Wir haben dem Kanzler in Vorbereitung zu dem Gespräch heute einen Brief geschrieben, die vier Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft mit 10 sehr konkreten Forderungen, die ein Feld von Themen aufspannen, an denen die Regierung handeln kann und handeln muss, aber zügig und schnell.
Zum Beispiel bezahlbarer Strom, niedrigere Steuern, weniger Bürokratie. Der Kanzler beim Messerundgang gut gelaunt und interessiert.
Und ist es sehr teuer?
Ja.
Die Aussteller sind zufrieden mit dem Besuch des Kanzlers. Sogar ein Selfie gibt es am Ende.
Ich habe ihn noch nie so viel lachen sehen wie an diesem Stand. Und ich hatte das Gefühl, er wollte gar nicht mehr weg.
Weniger harmonisch dagegen das Gespräch mit den Spitzenverbänden. Die fordern endlich Taten statt Worte und das möglichst schnell.
Natürlich sind auch wir uns bewusst, Herr Bundeskanzler, dass die Finanzierungsdiskussion momentan viele Themen überschattet. Umso wichtiger ist, dass wir dort, wo es keine Finanzierungsdiskussion gibt, zum Beispiel beim Bürokratieabbau, vorankommen.
Auf die Forderungen geht Scholz nur wenig ein. Stattdessen äußert er selbst auch Kritik.
Natürlich hilft es nicht, wenn ganz viele Lobbyisten und Politikunternehmer die Stimmung im Land verschlechtern, weil dann behalten die Leute ihr Geld auf dem Sparbuch und investieren nicht. Also müssen wir dafür sorgen, dass wir unsere Herausforderungen nicht übersehen, dass wir die Lage nicht schönreden, aber dass wir die Grundlage dafür schaffen, dass Zuversicht herrscht, was unternehmerische Investitionen möglich macht.
Die 10 Punkte aus dem Brandbrief erwähnte der Kanzler zwar, aber konkrete Zusagen machte er nicht.
Bei den Gesprächen dabei war heute auch der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Wir haben ihn eben schon kurz gesehen. Mit ihm habe ich am Abend über die angespannte Lage im Handwerk gesprochen. Zugeschaltet war aus München. Guten Abend, Herr Dittrich.
Guten Abend, Frau Senn.
Der Kanzler hat den Ball also zurückgespielt, ist nicht ganz so gelaufen, wie Sie erhofft hatten wahrscheinlich.
Die Erwartung war, dass der Kanzler auf den Brief der vier Spitzenverbände Antworten gibt. Er hat versucht, seine Wirtschaftspolitik zu erläutern, aber das ist nicht der Wunsch gewesen. Wir haben uns Antworten erhofft. Es gibt sehr viel Unsicherheit in der Wirtschaft und auch im Handwerk, was ja auch sich in der Stimmungslage und teilweise bis zur Wut geht, dass Reaktionen erwartet werden.
Sie beklagen unter anderem zu viel Bürokratie. Sie haben selbst einen Dachdeckerbetrieb. Wo genau haben Sie konkreter ein Problem?
Es ist die schiere Flut der Dokumentationen, die wir machen. Teilweise hat man das Gefühl, was wir nicht dokumentiert haben, das haben wir nicht gemacht. Und wenn die Dokumentation dann mehr für die Kontrolle als für den eigentlichen Zweck gemacht wird, dann wird deutlich, dass eine Misstrauenskultur gegenüber Selbstständigkeit entstanden ist und dass diese Bürokratie uns abwirkt. Und das erkenne ich nicht nur aus dem eigenen Unternehmen, sondern ich weiß, statistisch belegt, dass viele junge Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit scheuen, aus dem Grund der Bürokratie. Dort gilt es dringend anzusetzen und nebenbei gesagt, das kostet den Staat nichts.
Ganz kurz, ganz konkret, was für ein Beispiel können Sie da nennen, wo es um die Bürokratie geht, die zu viel ist?
Seien Sie mir nicht böse, dass ich Ihnen kein konkretes Beispiel benenne, weil dann sofort jemand kommen würde und sagen, dieses eine Beispiel, das war jetzt das Falsche. Ich muss Ihnen deutlich machen, dass es um die schiere Anzahl geht und das ist messbar im Bäckerhandwerk. 12,5 Stunden pro Woche der Bäckermeister mit Bürokratie beschäftigt. Es gibt eine solche Fülle an Meldepflichten. Da gibt es Details dazu, die sind auch bekannt in der Politik. Wir haben sie an das Wirtschaftsministerium, auch dem Kanzler gegeben. Dort muss angesetzt werden. Es gibt weiteren Gesprächsbedarf in diesem Bereich. Und das Bürokratieentlastungsgesetz, das jetzt auf den Weg gekommen ist, wenn ich das gleich anfügen darf, das reicht bei weitem nicht aus, gemessen an dem, was wir vor uns haben gerade.
Nun sichern Bürokratie und hohe Auflagen, aber auch gleichzeitig die hohen deutschen Standards, der Garant für hohe Qualität. Wollen Sie die aufs Spiel setzen?
Die möchte ich nicht aufs Spiel setzen, sondern es muss wieder mehr Vertrauen in Selbstständigkeit und in Unternehmertum geben. Die Standards werden auch dadurch gehalten, dass wir über Qualifizierung und nicht Zertifizierung sprechen. Meisterinnen und Meister haben selbst ein Interesse daran, sich fortzubilden. Es gibt einfach eine Grenze, die dann überschritten wird, bis hin zu Werbeverboten, dass der Bäckermeister zukünftig dann nicht mehr den Pfannkuchen bewerben darf, wenn eine Schule in der Nähe ist. Das sind einfach absurde Übertreibungen.
Nun bekommen Sie Druck aus verschiedenen Landesteilen vom Handwerk, dem Beispiel der Bauernproteste zu folgen. Das lehnen Sie aber ab. Warum eigentlich?
Ich lehne das nicht ab. Es fragte mich auch jemand, ob ich den Deckel draufhalten möchte. Das ist auch nicht mein Punkt. Aber ich glaube nicht, dass gute Wirtschaftspolitik auf der Straße stattfinden kann. Ich fordere die Bundesregierung auf, mit uns, den Interessensverbänden, in das Gespräch zu gehen, damit man in Ruhe Details besprechen kann, weil auf der Straße es nicht möglich ist, sich mit den Details zu beschäftigen. Aber wenn das Vertrauen in die Bundesregierung weg ist, dann besteht auch die Gefahr, dass dann Menschen sagen, wir haben nicht mehr das Zutrauen in die Verbände, dass die es mit der Bundesregierung bekommen. Insofern ist es wichtig, dass wir mit der Bundesregierung sprechen. Und es ist auch wichtig, dass ich die Nachricht übermittle, dass wir die Zusage haben, dass es weitere Gespräche geben wird, weil wir nicht genug zufrieden sind.
Ja, Sie fordern also einiges von der Politik, aber im Handwerk selbst gibt es auch eine Menge zu tun. Sie klagen über freie Ausbildungsplätze, zuletzt 20.000. Aber das Handwerk ist für viele junge Menschen einfach nicht attraktiv. Die Generation Z, die will statt um 6.30 Uhr in der Kälte auf der Baustelle zu stehen, lieber flexible Arbeitszeiten, auch mal warm im Homeoffice. Was können Sie denen anbieten?
Wir haben hier in München in unseren Gremiensitzungen unsere Imagekampagne verlängert. Die Berufsbilder des Handwerks haben sich massiv verändert. Und alle, die Sorge vor der Zukunft haben, denen kann ich zurufen, dass die Perspektive im Handwerk wesentlich besser ist als in Berufsbildern, wo vielleicht die KI den ganzen Beruf ersetzen kann. Bei uns wird sie die Berufe ergänzen, aber die Perspektiven, die Zukunftssicherheit ist gegeben. Aber das Handwerk kann es auch nicht alleine machen, auch nicht mit einer sehr guten Imagekampagne. Die Wertschätzungswerte für das Handwerk in der Gesellschaft sind sehr hoch. Wir brauchen auch die Gesellschaft und die Politik.
Ja, wichtig für viele junge Menschen ist inzwischen auch das Arbeiten auf Augenhöhe, also flache Hierarchien. Im Handwerk gilt dagegen oft noch, der oder die Vorgesetzte macht eine klare Ansage. Gerade am Anfang gilt weiter, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Da müsste doch auch das Handwerk umdenken.
Es gibt über 1 Million Handwerksbetriebe. Wir sind in jeder Stadt, in jedem Dorf, in jedem Winkel dieses Landes. Und so vielschichtig sind auch die Betriebe. Ich würde vehement widersprechen, dass es nur mit starken Hierarchien geht. Das Handwerk ist in der Lage, sich anzupassen. Und vielleicht ist es gerade andersrum, dass ein Familienbetrieb wesentlich flachere Hierarchien hat als eine größere Einheit. Ich würde das nicht verallgemeinern und sehe das sehr positiv.
Sagt Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Vielen Dank für das Gespräch nach München.
Ich danke Ihnen, Frau Senn.
Das hier könnte in Berlin, Paris oder in Rom sein. Aber diese Frauen, die leben in Teheran. Dass sie ohne Kopftuch auf die Straße gehen, ist aus Sicht des Mullah-Regimes ungeheuerlich. Bis heute ist es im Iran verboten, als Frau die eigenen Haare offen zu zeigen. Das Kopftuch ist dort längst zum Symbol der Unterdrückung geworden, spätestens seit Gina Mahsa Amini im Gewahrsam der sogenannten Sittenpolizei starb und die Proteste brutal niedergeschlagen wurden. Heute, knapp anderthalb Jahre nach dem Tod Aminis, waren die Menschen im Iran aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Wer da überhaupt antreten durfte, darüber hat vorher das Regime entschieden. Deshalb haben sich viele offenbar gefragt, was ist das bitteschön für eine Wahl? Enttäuscht sind aber offenbar nicht nur Frauen. Aus Teheran berichtet Katharina Willinger.
So ausgelassen sieht man junge Menschen nur noch selten im Iran. Im Norden, wie hier in der Stadt Rasht am Kaspischen Meer, sorgt der starke Schneefall seit Tagen für ein wenig Euphorie. Etwas, das man über die Wahlen so gar nicht behaupten kann. Was denken Sie über die Wahl, wollen wir wissen. Lassen Sie uns lieber über den Schnee sprechen. Großes Gelächter ruft die Politik hier also hervor. Gesprächiger sind da die Händler im Bazar. Keiner von ihnen wolle seine Stimme abgeben. Darüber herrscht Einigkeit. Warum sollten wir wählen gehen? In den letzten 40 Jahren haben die Politiker ein ehemals reiches Land samt der Menschen immer ärmer gemacht. Es gibt keine Arbeit, keine funktionierende Wirtschaft. Ortswechsel. Ein Wahllokal in einer Moschee heute Mittag in Teheran. Vor allem streng Konservative sind gekommen, um zu wählen. Einige werden in extra organisierten Bussen gebracht. Es ist sowohl unsere religiöse als auch unsere nationale Pflicht. Wen wir wählen, spielt dabei keine Rolle. Vor allem dann nicht, wenn sich die Kandidaten ohnehin ähneln. Sie sind systemtreu, vorausgewählt vom sogenannten Wächterrat, bestehend aus 12 Geistlichen. Einen Wettbewerb gibt es nicht, sagt der iranisch-türkische Journalist Savaş Porkan. Oppositionelle werden grundsätzlich abgelehnt, beziehungsweise eigentlich jeder, der anders denkt. In so einem Umfeld haben Wahlen keinerlei Bedeutung oder Relevanz, denn sie haben ja keine Kraft, um Veränderung zu schaffen. Das glauben auch viele junge Menschen im Iran. Die Wahl für sie eine reine Show. Nach den Protesten im Herbst 2022, ausgelöst durch den Tod von Jina Mahsa Amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei, stellt sich vor allem die junge Generation entschieden gegen das System. Sie wollen sich künstlich Legitimität verschaffen, indem sie Wahlurnen aufstellen. Aber keiner dieser Kandidaten repräsentiert mich und sollte über meine Zukunft entscheiden dürfen. Spannend bei dieser Wahl ist für viele im Iran diesmal nicht das Ergebnis, sondern wie hoch die Wahlbeteiligung ausfällt. Menschenrechtsorganisationen beklagen, dass staatliche Angestellte, zum Beispiel Lehrer, unter Druck gesetzt worden waren, ihre Stimme abzugeben, um eine niedrige Wahlbeteiligung zu verhindern. Denn die wäre eine Absage ans ohnehin angeschlagene System.
Die Wahllokale schließen in diesen Minuten. Katharina Willinger berichtet für uns schon zum dritten Mal über Wahlen in Teheran. Katharina, was ist dir diesmal besonders aufgefallen?
Ja, ich habe mir den Tag über einige Notizen gemacht über Dinge, die mir tatsächlich ins Auge gestochen sind. Das war zum Beispiel der Fakt, dass sehr wenig junge Leute nur zum Wählen gekommen sind. Man hat es schon vermutet, das hat sich dann auch bestätigt. Zumindest da, wo wir waren und das, was wir auch von anderen Kollegen an anderen Wahllokalen gehört haben. Es gab auch keine langen Schlangen. Und das war bei den letzten Parlamentswahlen vor 4 Jahren, da erinnere ich mich noch sehr genau, immer noch der Fall, obwohl da damals schon die Wahlbeteiligung auf einem Rekordtief war. Es lag bei etwa 42% damals. Und wir durften heute anfangs gar nicht in den Wahllokalen drehen. Das ist auch ganz interessant, denn uns als ausländischer Presse wird schon vorgegeben, wo wir überhaupt drehen dürfen. Es gibt nur eine kleine Auswahl. Und da war sehr wenig los am Vormittag. Und deswegen wollte man das ein bisschen hinauszögern, bis dann eben mehr Wähler vor Ort waren.
Wir haben eben schon was über die schwierige wirtschaftliche Situation gehört. Wie schwierig oder wie gefährlich auch ist die für das Regime?
Für das Regime ist das sehr brisant, denn diese Unzufriedenheit, die hat auch die Gruppe erreicht, die als soziale Basis, würde ich sagen, eins gegolten hat, nämlich die Unterschicht. Da ist die Frustration extrem groß. Das hören wir nicht erst jetzt, sondern seit vielen, vielen Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren, dass das zunimmt. Man hat das ja auch an den Händlern auf dem Bazar in Rasht gehört. Da war die Wut sehr groß. Das war nicht der einzige Händler, der so gesprochen hat. Alle haben so gesprochen. Und es gibt sehr viele Fälle von Korruption in der Politik. Da sind die Menschen eben sehr wütend drüber. Und das erreicht eben auch Menschen, die sich vielleicht gar nicht unbedingt über die Repression Personen im politischen Bereich über die Unterdrückung der Frauenrechte aufregen, sondern eben ganz normale Menschen, die mit dem System mittlerweile grundlegend unzufrieden sind.
Und was ist aus der Protestbewegung inzwischen geworden?
Also dieses Nichtwählen heute am Wahltag ist ja eine Form des Protests. Das haben auch viele Leute so gesagt, wenn man mit ihnen im Vorfeld gesprochen hatte, dass das eben für sie eine Absage ist gegen das Regime, dass man bei diesem Zirkus, dieses Wort fiel tatsächlich öfter, eben nicht mitmacht. Und das ist natürlich eine Gefahr. Wenn man sich jetzt den Alltag anguckt, dann ist es schon so, dass dieser Geist sehr vorhanden ist, vor allen Dingen unter der jungen Generation. Das haben wir im Beitrag ja auch gehört. Man sieht immer noch sehr viele junge Frauen vor allen Dingen, ohne Kopftuch auf der Straße. Jetzt im Winter hat man dann auch mal eine Wollmütze auf. Ich trage das Kopftuch übrigens, weil sich das die ein oder andere Zuschauerin, der Zuschauer fragt, weil es eine Auflage ist. Aber wie gesagt, der Geist, der ist unter der jungen Generation vor allem sehr stark vertreten. Man sagt, man will nach 45 Jahren sind es mittlerweile Islamische Republik nicht mehr so weitermachen. Man hat jetzt entschiedene Schritte nach vorne gemacht und will sich von diesem Weg nicht mehr abbringen lassen.
Dankeschön, Katharina Willinger, für diese Eindrücke live aus Teheran. Ja, und jetzt weitere Nachrichten mit dir, Konstantin.
Einen Tag nach dem Vorfall mit zahlreichen Toten bei einer Hilfslieferung im Gazastreifen haben die USA den Abwurf von Hilfsgütern dort angekündigt. Man werde sich in den nächsten Tagen mit Jordanien und anderen zusammentun und Lebensmittel und Hilfsgüter aus der Luft abwerfen, kündigte US-Präsident Biden im Weißen Haus an. Es müsse auch mehr Hilfe auf dem Landweg in den Gazastreifen gelangen. Mit einer internationalen Razzia ist der Polizei nach eigenen Angaben ein Schlag gegen die Betreiber der Internetplattform Crime Market gelungen. In Deutschland wurden Dutzende Objekte durchsucht. Der mutmaßliche Betreiber der größten deutschsprachigen kriminellen Handelsplattform wurde festgenommen. Auf Crime Market wurden unter anderem Anleitungen zu schweren Straftaten, kriminelle Dienstleistungen wie Geldwäsche und Drogen angeboten. Laut Polizei waren mehr als 180.000 Nutzer registriert. Ein Bundeswehrsoldat soll in der Nacht im niedersächsischen Landkreis Rothenburg 4 Menschen erschossen haben. Unter den Opfern ist auch ein Kind, wie die Ermittler mitteilten. Die Schüsse fielen in 2 Einfamilienhäusern in verschiedenen Gemeinden. Nach der Tat stellte sich der 32-Jährige. Die Staatsanwaltschaft machte zunächst keine Angaben, ob seine Waffe aus dem Besitz der Bundeswehr stammt. Die Hintergründe sind unklar. Die Ermittler halten ein Motiv im familiären Umfeld für denkbar. Bei der Hallen-Leichtathletik-WM in Glasgow gibt es die erste Medaille fürs deutsche Team. Die Kugelstoßerin Ogun Lee gewinnt Silber und verpasst Gold nur um 3 cm.
Der erste Glückwunsch kommt von der kanadischen Weltmeisterin. Silber bei der Hallen-WM, der bisher größte Erfolg ihrer jungen Karriere. Gleich im ersten Versuch pulverisiert Ogun Lee ihre eigene persönliche Bestleistung. 20,19 Meter, gleich 62 cm über ihrem bisherigen Rekord.
Ich glaube, ich bin einfach gerade in so einer Schockposition gerade, dass ich es einfach noch gar nicht realisieren kann. Aber ich bin so unglaublich dankbar, dass ich es heute im Ring performen konnte.
Lange Zeit reicht ihre Weite sogar für Platz 1, bis ihr die Kanadierin mitten noch knapp Gold entreißt. Aber WM Silber, ein sensationeller Erfolg für Yemisi Ogunleye aus Mannheim.
Was von der Menschheit auch für Außerirdische vielleicht einmal interessant sein könnte, darüber haben sich vor fast 50 Jahren ein paar Menschen Gedanken gemacht. Und die hatten das all im Blick. Entschieden haben sie sich für Informationen über unseren Planeten und den menschlichen Körperbau. Aber auch Musik von Bach, Beethoven und Chuck Berry. Gepresst haben sie das Ganze auf so eine goldene Scheibe. Ob Außerirdische mit diesem Datenträger überhaupt etwas anfangen können, das werden wir wohl nie erfahren. Aber an Bord der Raumsonde Voyager 1 ist sie seit 1977 unterwegs und hat unser Sonnensystem schon längst verlassen. Hier auf der Erde verblassen Erinnerungen dagegen immer schneller. In Karlsruhe will man die Vergangenheit nun festhalten und haltbar machen. Wie? Das hat sich Thomas Denzel für uns angeschaut.
Nicht mehr konkurrenzfähig. Veraltet. Ausgedient. 20, 30 Jahre alt und natürlich längst auf der elektronischen Schutthalde. Doch wenn die alten Maschinen sterben, dann womöglich auch das digitale Erbe der Menschheit. Hier am Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe stemmt sich das internationale Team gegen den Verfall, hält die alten Computer am Leben. Apple aus den 70ern zum Beispiel und die passenden Floppy-Disks.
weil viele Programme von gestern nur auf Rechnern von gestern laufen. Wir haben noch Ersatzteile für die nächsten 20 Jahre. Was danach passiert, weiß ich nicht. Immerhin gibt es aber inzwischen Hobbybastler, die manche alte Computer nachbauen. Dieser 32 Jahre alte SGI Indigo braucht eine neue Grafikkarte. Hergestellt wird sie nicht mehr. Doch diesmal hatten die Restauratoren Glück. Ein Ersatzteil war noch im Lager. Andernfalls hätten sie auf den Gebrauchtmarkt hoffen müssen. Das Problem trifft viele Archive und es gibt nur wenige Experten. In Karlsruhe geht es um den Erhalt digitaler Kunstwerke, wie diese frühe interaktive 3D-Installation. Hier ist es gelungen, sie auf einem aktuelleren Rechner neu zu programmieren. Aber das können wir nicht endlos immer wieder tun. Das Aussehen verändert sich jedes Mal ein wenig. Am Ende erkennt man es vielleicht nicht wieder. Dabei war die Zuversicht groß. Beim Aufbruch in die digitale Zeit. Schnelleres Arbeiten, einfacheres Archivieren. Keine Generation vor uns hat so viele Daten angehäuft. Ständig filmen, fotografieren, speichern wir. Als könnten wir das Verlöschen nicht ertragen. Doch die digitale Welt ist fragil, vor allem für die mit wenig Geld.
Jetzt stehen auch Privatleute vor der Herausforderung, dass sie Hardware ersetzen müssen, dass sie Formate umwandeln müssen. Wer kann das leisten? Das sind große Institutionen. Man kann hier auch sagen, es gibt eine Machtverschiebung. Also man muss es sich leisten können, eine Vergangenheit zu haben.
Heute können wir weit in die Vergangenheit zurückblicken. Keilschrift auf 5000 Jahre alten Tontafeln. Das ist die Milchstatistik einer Schafherde. Doch wie viel werden die Archäologen von morgen wohl finden, aus der digitalen Zeit? Die Altertumsforscherin von heute ist nicht sehr optimistisch.
Was die Zukunft betrifft, vermute ich mal, dass meine Nachfolgerin vermutlich sehr viel Plastikschrott finden werden, sehr viel Elektroschrott, aber wenig Informationsgehalt. Aber die Tontafeln werden sie trotzdem finden.
35 Jahre alt ist dieser Mac. Noch lässt er sich einschalten. In einigen hundert Jahren jedoch wissen Archäologen vielleicht nicht mehr, wie man eine Maus bedient. Und möglicherweise werden sie sich fragen, warum eine digitale Gesellschaft nicht mehr getan hat für den Erhalt ihres elektronischen Erbes.
Tja, und kaum etwas ist wohl so vergänglich wie das Wetter, das sich ja manchmal in Sekunden ändert. Carsten, deshalb die Frage, erwartet uns denn morgen ein Wetter, das zumindest so ein bisschen in Erinnerung bleibt?
Vielleicht. Und vielleicht sogar über das gesamte Wochenende, obwohl auch dieses Wochenende sehr vergänglich beim Wetter sein wird. Für uns Meteorologen übrigens ein ganz besonderes Wochenende, denn es ist der Start in den meteorologischen Frühling und wir bekommen zumindest einen Hauch von Frühling. Das sehen wir schon bei den Temperaturen hier am Beispiel von Stuttgart. Vor allem am Sonntag wird es dort raufgehen bis auf 19 Grad. Aber zum Thema Vergänglichkeit, danach zu Wochenbeginn geht es weiter mit einem eher nasskalten März mit Temperaturen im Bereich von dann nur noch rund 10 Grad. Übrigens warm wird es nicht nur am Wochenende bei uns in Deutschland, sondern europaweit. Wir finden eigentlich nur auf Island Dauerfrost, leichten Dauerfrost. Selbst im Norden Norwegens, in Tromsø, plus 5 Grad, in Trondheim plus 10 Grad, in Mitteleuropa 9 bis 16 Grad, am Mittelmeer verbreitet rund 20 Grad, am wärmsten auf Zypern 25 Grad. Und morgen in Deutschland immerhin auch schon 17 Grad, bevor wir dann übermorgen am Sonntag die 19 Grad bekommen. Und das Wetter dazu, vor allem im Westen Europas, viele Wolken und auch Regen. Aber bei uns kommen wirklich nur die Wolken in abgeschwächter Form an. Das heißt, es kann auf jeden Fall immer sonnig sein. Am sonnigsten kurzer Blick auf Europa, im frostigen Island, dann auf Korsika und Sardinien sowie auf Sizilien. Das sind die absoluten Sonnengewinner. Jetzt schauen wir mal Richtung Deutschland. Und da haben wir es erst einmal in dieser Nacht mit Wolken zu tun, die vor allem den Osten erfassen mit leichtem Regen. Der zieht morgen tagsüber langsam zur Ostsee und weiter nach Schweden. Und vor allem im Westen bilden sich nach und nach größere Wolkenlücken. Hier kann es morgen also schon reichlich Sonnenschein geben, bevor am späten Abend ganz im Westen neue Wolken aufkommen mit etwas Regen. Aber wie gesagt, der Sonntag, den sehen wir gleich, der wird noch sonniger. Die Temperaturen nachts meistens im einstelligen Bereich, 0 bis 9 Grad. Tagsüber verbreitet 10 bis 15 Grad, im Südwesten 16 bis 17 Grad. Jetzt zum Sonntag, der wird noch mal sonniger, verbreitet in Deutschland und wärmer mit eben bis zu 19 Grad. Am Montag viel Sonnenschein noch einmal in der Osthälfte und in der Mitte im Westen dann schon mehr Wolken, etwas kühlere Luft und auch schon wieder neue Regenschauer.
Dankeschön, Carsten. Also ein warmes Wochenende, was uns womöglich in Erinnerung bleibt. Das waren heute unsere Tagesthemen hier im Ersten. Geht's jetzt weiter mit einem Tatort aus Bremen.
Und aktuelle Nachrichten, die haben wir jederzeit für Sie auf tagesschau.de und natürlich bei tagesschau24.
Morgen Abend freuen wir uns wieder auf Sie.
Tschüss.
Schönen Freitagabend.
Bis dahin.
Machen Sie es gut.